Live after Lehramt.
Folge 38, so macht die Verbeamtung aus Lehrern lebensängstliche Duckmäuse.
Ja.
Die habe ich als absolutes Highlight, diese Folge. Weil ich kann mich noch genau dran erinnern, als du damals diese Folge für den Schnitt angeliefert hast und ich war damals so ja relativ frisch im Unternehmen und lese das so und denk mir so, was macht sie jetzt?
Live after Lehramt, der Coaching-Podcast mit Impulsen für mehr Lebensqualität durch deinen beruflichen Kurswechsel innerhalb, neben oder außerhalb der Schule. Finde und gestalte den Berufsweg, der zu dir passt.
Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer ganz besonderen Folge heute. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, es war jetzt nicht schwer zu übersehen. Wenn ihr diese Folge angeklickt habt, dann habt ihr gemerkt, oh, das ist eine runde Zahl. Folge 200 ist das heute. Oh, da hört man direkt schon eine andere Stimme hier, die heute mit dabei ist. Das ist die Stimme von Murphy aus meinem Team.
Hallo.
Hi, schön, dass du dabei bist. Und Murphy, es gab schon Gelegenheit, dich kennenzulernen hier im Podcast. Treue Hörerinnen und Hörer, die können sich da vielleicht dran erinnern. Ich habe gerade die Nummer nicht parat, in welcher Folge du eigentlich über deinen Weg aus dem Lehrberuf berichtet hast. Aber ja, können wir in den Shownotes verlinken.
Genau.
Murphy, du bist auch Ex-Lehrkraft und du wirkst insofern an diesem Podcast eigentlich auch permanent mit, als dass du die gute Seele bist, die den hier cuttet, sodass der hinterher so bereinigt ist, dass man gar nicht merkt, wie viele Rs ich in meiner normalen Sprache habe.
Und ja, alle so denken immer, ehrlich gesagt gar nicht. Nee.
Okay, ist gut. Okay, aber du bist hier die gute Seele des Podcasts im Hintergrund und heute mal mit mir hier gemeinsam am Mikro sozusagen, um in dieser Folge 200 ein bisschen zurückzuschauen auf ja die vielen Jahre Lehrercoaching, die wir schon gemeinsam bestritten haben. Du bist seit wann im Team? Das weißt du wahrscheinlich besser als ich. 4 Jahre? 5 Jahre?
Wie ja, lange seit, ist es? Ich bin seit Mitte 2022 im Team.
Ja.
Also 4 Jahre.
Vier Jahre. Ja, krass. Genau. Das heißt, die Hälfte meiner Coaching-Existenz bist du schon mit dabei. Ich habe ja 2018 angefangen. Und wir gucken jetzt zurück auf 8 Jahre Lehrercoaching, haben wir uns entschieden, wovon du 4 Jahre
leibhaftig.
Leibhaftig, hautnah mitbekommen hast. Genau. Und ja, so diese runden 100er-Folgen, die sind ja dann doch irgendwie was Besonderes. Die letzte 100er-Folge, die wurde auch sehr gefeiert von Kundinnen und Kunden. Da haben wir so KI-generierte Lehrersongs gemacht. Wer das jetzt spannend findet, der sollte da reinhören. Denn in der Folge 100, da habe ich auch noch mal einen Überblick gegeben über die, ja, zumindest bis zur Folge 100, wertvollsten Folgen aus meiner Sicht. Jetzt sind natürlich 100 weitere dazugekommen. Ja, aber wir sprechen heute nicht über den Podcast, sondern über Beobachtungen, Erkenntnisse und vor allen Dingen Highlights und Lowlights aus 8 Jahren Lehrercoaching. Das geht also ein bisschen ans Nähkästchen. Highlights und Lowlights.
Ja, ich bin schon heiß wie Frittenfett, muss ich sagen. Also erstmal riesen Ehre, danke, dass ich da sein kann bei Folge 200. Das ist ja richtig ein richtiger Meilenstein. Wahnsinn, wie viel wir da irgendwie in den letzten Jahren veröffentlicht haben. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach von unten nach oben, oder? Dass wir haben beide 3 mitgebracht und wir wissen jeweils nicht, also 3 Lowlights und 3 Highlights, jeder von uns. Und wir wissen jeweils natürlich nicht, was der andere hat. Das heißt, sehr gespannt. Vielleicht doppeln sich auch Sachen, das werden wir gleich rausfinden.
Könnte sein. Ja, und ich würde vorschlagen, dass wir abwechselnd Highlights und Lowlights hier besprechen, denn oh mein Gott, ey, 6 Lowlights hintereinander, wer will sich das denn geben? Genau. So, also du suchst aus, mit was wir starten. Highlight, Lowlight.
Ich würde sagen, wir fangen immer mit dem Lowlight an, damit wir das mit einem Highlight wieder so wegradieren können.
Ah, alles klar. Perfekt. Okay, gut. Also so ein paar paar Gedanken vorab zu Highlights und Lowlights. Wir hatten uns verabredet, uns da so ein bisschen Gedanken zuzumachen, um dann gegenseitig uns hier in der Folge zu überraschen, ne? Dabei ist mir aufgefallen, das ist schon ziemlich schwierig mit Highlights und Lowlights, weil da redet man ja dann eigentlich über Events, ne? Also ein Event, ein Highlight-Event oder ein Lowlight-Event. Und die habe ich gar nicht so richtig. Also klar gibt es auf verschiedenen Ebenen auch mal unschöne Erlebnisse, sage ich mal so, ne? Das lässt sich nicht vermeiden, auch wenn man ein Business in dieser Größe betreibt. Ja, gleichzeitig gehört das ja auch irgendwie so zum Gesamtweg dazu. Darum ist es mir schwer gefallen, jetzt Lowlights zu kuratieren. Highlights war deutlich einfacher. Aber ich habe das für mich so ein bisschen umfirmiert. Und ich habe mir jetzt erlaubt, auch allgemeine besorgniserregende Beobachtungen oder Erkenntnisse oder einfach so langzeitfreudige Dinge als Highlight und Lowlight zu firmieren. Es muss jetzt nicht immer um ein Event gehen. Ich habe das also jetzt ein bisschen breiter ausgelegt.
Genau so habe ich es im Prinzip auch gemacht, ja.
Okay, willst du mal starten mit einem Lowlight?
Okay, ja, mache ich gerne. Mein Platz 3 bei Lowlights aus 8 Jahren Lehrercoaching ist der bundesweite Bildungsprotesttag.
Okay.
Also gar nicht so.
Ich erinnere mich.
Genau, also es geht gar nicht jetzt um Bildungswende jetzt oder so. Die machen eine tolle Arbeit und alle Beteiligten an diesem bundesweiten Bildungsprotesttag machen eine unfassbare Arbeit. Also darum geht es mir jetzt gar nicht, sondern mir geht es einfach um die emotionale Lage, in der ich mich immer wieder finde, wenn dieser Bildungsprotesttag stattfindet, weil ich jedes Jahr immer wieder underwhelmed bin. Daher jetzt auch schon mal der Aufruf. Ich glaube, 19.09.2026 ist der nächste.
Da Ach, kann man gibt's noch den mal, jährlich?
Da, ja, ich glaube, den gibt's jährlich. Ja, da kann man noch mal was machen. Natürlich haben wir, glaube ich, 2024 hier auch auf dem Podcast, wir beide darüber gesprochen in aller Ausführlichkeit. Aber grundsätzlich ist das für mich immer ein Lowlight gewesen und jetzt auch vor allem in diesem Jahr 2024, weil man doch hohe Erwartungen hatte, dass das Thema jetzt so richtig politisch auf den Tisch kommt und das ist natürlich ja wieder nicht passiert. Und wenn man sich schaut, wegen was die Leute sonst so auf die Straße gehen, dann bin ich immer so ein bisschen traurig, dass eigentlich unser, ja, also zumindest das, was du und ich ja irgendwie täglich in unserer Arbeit erleben, hat einfach damit zu tun mit Themen, die in Bildungspolitik auch falsch laufen. Und das beschäftigt uns natürlich täglich und hat für uns eine enorme Priorität. Und dann zu sehen, dass das bildungspolitisch nicht so ist, tut immer so ein bisschen weh, finde ich.
Ja, ich erinnere mich, 2024 war das ja mit Bildungswende jetzt, ne? Mhm. Und du warst da, glaube ich, in Freiburg auch.
Genau.
Und ich
war
in Köln. Das war ja in mehreren großen Städten organisiert. Und ich habe da so einige Leute getroffen in Köln auf dem Heumarkt, wer Köln kennt. Auch mit großen Speakern und so. Bob Blume war da und ja, whatever. Und ich habe da einige ehemalige Kundinnen und Kunden auch getroffen und die haben mir berichtet, wie schwer es war, überhaupt Leute im Kollegium zu mobilisieren, beziehungsweise, dass sie da auch richtig für gedisst wurden, dass sie da sich für einsetzen, dass man an diesem Bildungsprotesttag irgendwie hingeht oder Flagge bekennt oder so, ne? Und die hatten dann auch Angst, dass sie da irgendwelche negativen Konsequenzen auf sich ziehen. Also das ist schon echt ein Phänomen, sich öffentlich für Bildung zu engagieren, weil sich da auch so die Fronten auftun zwischen konservativ und progressiv, ist so mein Eindruck.
Ja, total, total. Ja. Was war denn dein Platz 3 Lowlight?
Mein Lowlight über 8 Jahre Lehrercoaching ist zu beobachten, wie sich der Coaching-Markt insbesondere durch Social Media entwickelt hat. Das habe ich ja nun wirklich in 8 Jahren sehr beobachtet und bin auch selber ein Player in diesem Social Media Game, ne? Und 2018, als ich gestartet habe, das war pre-Instagram. Also es gab Instagram schon, ja, gab's schon. Aber da hat sich das noch nicht so auf den sozialen Medien abgespielt. Das war im Grunde noch die Zeit der Blogs. Also die Blogs waren ja vorher der Hype, ne? So in den 2010er Jahren. Und so ist ja mein Coaching auch entstanden. Ich hatte einen Blog und dann wurde das immer ganz hoch gerankt auf irgendwelchen Suchen. Und dadurch habe ich dann Zulauf bekommen. Also ich hatte da Social Media noch gar nicht so als Plattform für mich entdeckt. Aber das habe ich natürlich mit beobachtet und auch mitgemischt in den letzten 8 Jahren. Und das hat wahrscheinlich jetzt jede Hörerin und jeder Hörer, der irgendwie so einen Account hat, auch mitbekommen, wie krass Coaching auf Social Media ein Thema ist. Und dazu natürlich auch dann es um ganz andere Dinge geht als um Qualität, ne? Also Reichweite und Sichtbarkeit. Und dann werden Coaching-Angebote sehr sichtbar, hinter denen enorm viel Budget steht oder hinter denen einfach enorm undifferenzierte, leicht provokative Aussagen stehen, weil das ist natürlich das, was der Algorithmus mag, ne? Also ja. Entweder du fütterst diese Maschine mit wahnsinnig viel Geld, um Sichtbarkeit zu erreichen für dein Angebot, oder du machst das mit wenig Budget, aber dafür mit total überspitzten, undifferenzierten Aussagen, die der Algorithmus featuret. So, und das heißt natürlich, Coaching-Angebote kriegen Sichtbarkeit, hinter denen eine riesige Marketingmaschinerie steht oder hinter denen eigentlich sehr undifferenzierte Botschaften stehen. Das finde ich super bedenklich, weil es Leuten dadurch überhaupt schwerfällt, zu verstehen, was Coaching ist, ja. Meiner Meinung nach. Ja. Also, denn also Coaching ist ja keine geschützte Berufsbezeichnung, ne? Wie übrigens Lehrer auch nicht, ne? Ich kann ja morgen sagen, ich bin Lehrer für Makramee. für Hunde-Yoga, so kann ich ja sagen morgen. Ne? So, genauso kann ich morgen sagen, ich bin Coach für Spiri-Coaching oder ich bin Coach für, was weiß ich, also so. Und darum ist es total schwierig zu vermitteln, was qualitatives Coaching ist und was Coaching eigentlich will, dass Coaching nicht Beratung ist. Beratung ist ja, ich habe einen Wissensvorsprung in einem bestimmten Gebiet und teile dieses Wissen mit dir und gebe dir darum Anleitung in dem, was du tun sollst oder lieber lassen sollst. Das heißt, das meiste da draußen ist Beratung oder Mentoring. Mentoring ist, ich habe eine krasse Geschichte erlebt und das teile ich jetzt aus dieser Weisheit mit dir und du kannst meinen Weg reproduzieren. Beides, weder Beratung noch Mentoring, setzt voraus, dass das, was eine Person da braucht, auch wirklich durch sie gestaltet wird. Also, dass das Ziel von dieser Person definiert wird. Was brauche ich? Das ist ja vielleicht auch erstmal die initiale Schwierigkeit, das Ziel überhaupt rauszufinden und dann mit den für mich passenden Schritten da hinzugehen, in Selbstverantwortung, in Selbstwirksamkeit und nicht einfach nur einen Weg zu reproduzieren, von dem ich hinterher merke, klappt irgendwie gar nicht, passt gar nicht zu mir. Und dass Coaching eigentlich eine hochqualitative Dienstleistung ist,
ja.
Kommt natürlich aus dem HR, so aus dem Personalentwicklungsmarkt. Und wie viele krass seriöse Coaches es da draußen auch gibt, mit jahrelangen, Zehntausende Euro teuren Ausbildungen, die wirklich hochqualifiziert diese Wege begleiten können, die aber auf Social Media,
wollte ich gerade sagen, die sind meistens dann nicht so sichtbar,
aus verschiedenen Gründen weniger sichtbar sind. Das ja. spielt sich übrigens dann auch eher auf LinkedIn ab, diese seriöse Coaching-Welt, womit ich jetzt nicht sagen will, ich bin ja nun auch auf Instagram, ich würde mich zu einem seriösen Coach dazu zählen. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich auch schon alle gemerkt, ne, dass ich da auch differenziere. Aber ich finde das echt schade, vor allen Dingen für den Endverbraucher. Also weil es ist für Kunden und Kundinnen schwer, seriöse Angebote zu identifizieren und Menschen in Krisen, die nach Lösungen suchen, sind ja vulnerabel, also verwundbar und suggestibel, also beeinflussbar und empfänglich. Das heißt, da kann jemand kommen, der einen auf dicke Lippe macht oder viel Kohle dahinter hat und Menschen springen auf, weil sie hoffen, dass sich was verbessert. Da fremde ich mit, dass leider Coaching oder der Coaching-Markt diese Dynamik entwickelt hat, Das ist ja auch eine Herausforderung für uns. Ja, wir wissen das ja auch aus nächster Nähe.
Wir haben ja auch bei uns im Team Leute, die schon für andere Coaches gearbeitet haben und was die stellenweise berichten, wie dort gearbeitet wurde, das ist genau das, was du eben ja auch angedeutet hast, dass wirklich diese Vulnerabilität ausgenutzt wird, gezielt und dass man hinter den Kulissen an Methoden arbeitet, wie man das besser ausnutzen kann, was natürlich absolutes ethisches und moralisches Armutszeugnis irgendwie auch ist. Und gleichzeitig weiß ich auch noch, ich war ja selbst 2 Jahre, ich habe mich ja bewusst nicht Coach genannt, aber auch in dem Bereich, sage ich mal, tätig. Ich dann gesagt habe, ich bin Metal Artist Mentor, also ein Mentor für Metal Bands. Und da, als ich da neu war, habe ich mich natürlich auch gefragt, was ist eigentlich Coaching und wie wird man Coach? Und was man damals auf Social Media gefunden hat, war, ja, sei doch einfach nur deinem Kunden, es reicht, wenn du dem 1 Meter voraus bist. Du musst gar nichts können. Du musst gar nichts können, um erfolgreich zu sein. Weiß einfach ein bisschen mehr als dein Kunde. Das reicht schon. So war die Kommunikation und ist sie auch heute stellenweise noch, besonders wenn es um diese eben reichweitenstarken Marken geht. Und wenn man sowas sein möchte, ne, dann geht es immer darum, nur einen kleinen Wissensvorsprung zu haben. Gleichzeitig habe ich dich damals ja auch schon gekannt und gesehen, was du machst. Und diese Differenz wahrzunehmen, das ist schon krass, wie viel Unterschied es da am Markt gibt und wie wenig transparent das auch einfach ist. Ne?
Ja, ich muss auch sagen, dass dadurch bei mir so eine gewisse Social-Media-Müdigkeit einkehrt. Mhm. Also, ich meine, wer mir auf Instagram folgt, das ist schön. Ihr könnt mir gerne folgen, freue ich mich drüber. Aber es ist kein Geheimnis, dass ich nicht jeden Tag einen Post raushaue, wie andere das tun oder jeden Tag ein Reel. Weil ich einfach auch damit fremde, wie diese Algorithmen funktionieren, dass ich im Grunde, also was halt gut funktioniert, ist Opferhaltung auf Social Media. Also wir armen Lehrkräfte, das böse System. Und wenn du Lehrkraft bist auf Instagram, dann kriegst du das wahrscheinlich auch ständig in den Feed. Ne? Und das, ich meine, let's face it, Schulsystemkritik ist natürlich auch berechtigt, aber das nur zu externalisieren, da habe ich ein Problem mit. Das böse System. Und das sehe ich auch bei vielen Coaches im Lehrerbereich, muss ich sagen, dass dann Reichweite darüber generiert wird, ja, das böse System und wir armen Lehrer und wie sollen wir das nur alles schaffen und die böse Gesellschaft und so. Also, und wenn du dann differenzierten Kontext mit einer differenzierten Message machst, merkst du, das hat irgendwie, das hat nur eine Reichweite.
Ja, es gibt 2 Arten von Content irgendwie. Das eine ist diese Opferrolle, die du ansprichst. Das andere ist immer dieser validierende Content. So, ich bin kein Lehrer, der dauernd Ferien hat. Und dann kommt halt so ein Real, ich, so eine Auflistung, ne? In den Ferien mache ich das, A, B, C, D. Ich arbeite auch bis 17 Uhr und meistens sogar noch nach dem Abendessen, korrigiere dann. Und dann siehst du, 500 Kommentare, Applaus, genau so ist es. Das sind so die 2 Arten von Content, aber differenzierten Content, so dazwischen, der wirklich viel Mehrwert stiftet, sich auch die Grautöne anschaut, dafür ist Social Media auch derzeit und heutzutage einfach nicht mehr da. Also,
Ja. Und dann noch, um auf eine positive Note zu enden, es gibt tolle Coaching-Angebote für Lehrkräfte auf Social Media. Ich würde aber immer den Mehraufwand gehen, die Homepage dieser Person aufzusuchen und mir anzuschauen, was diese Person für eine Ausbildung hat. Denn nur Lehrer gewesen sein reicht nicht.
Ja.
Und diesen Anspruch, den habe ich an meine Arbeit und den haben aber auch andere. Also es gibt tolle Lehrercoaches da draußen, die wissenschaftlich fundierte Ausbildungen haben. Wer diesen Podcast hört, der weiß, ich bin auch gerade in einer Mastercoach-Ausbildung, die weiterführt zu einer Supervisorinnen-Ausbildung. Da freue ich mich mega drauf. Also nächstes Jahr um die Zeit bin ich Supervisorin. Genau, und davon gibt es natürlich auch andere Personen am Markt. Und ich würde immer diesen Mehraufwand gehen. Ihr seid ja alles kritische Geister als Lehrkräfte, warum dann also nicht auch da? Genau, soweit. Alles klar, so, jetzt kommen wir zu den Highlights. Murphy, da bin ich gespannt, lass mal ein Highlight hören.
Highlight Platz Nummer 3 ist bei mir, wir gehen ins Jahr 2023, wir gehen ins Frühjahr 2023 und jetzt weißt du wahrscheinlich, was kommt. Da hatten wir unser Schulfrei-Online-Camp.
Ah, okay, ja.
Ja, eine Veranstaltung, die es vielleicht so gar nicht mehr gibt, die so ein bisschen einzigartig war. Aber das war einfach für mich einer der schönsten Momente im Unternehmen, die wir jeweils hatten, weil wir irgendwie innerhalb von einem Tag es geschafft haben, so viel positive Energie zu versprühen, das habe ich selten erlebt. Und ich war schon bei allen möglichen Chaka-Chaka-Motivationscoachings und was weiß ich. Und ich habe es wirklich noch nie erlebt, dass man so eine Energie vor allem in einem Online-Kontext spüren konnte. Kurze Hintergrundinformation. Wir haben einen kompletten Tag damals veranstaltet für Lehrkräfte und es ging am frühen Nachmittag ging es schon los mit den ersten Veranstaltungen. Wir hatten ganz viele Gastexperten da, unter anderem einen, den wir jetzt auch schon als Coach bei uns beschäftigen, ne, den Florian Winkelmann.
Ja, auch schon seit längerem, genau.
Beziehungsweise Florian Merck, er hat ja geheiratet. Genau. Und das waren einfach so tolle Veranstaltungen, wo wir es geschafft haben, so diese Energie, den Leidensdruck, den man ja im Beruf auch spüren kann, umzumünzen in einen absoluten Veränderungswillen, der wirklich spürbar war. Wo wir am Ende im Chatraum und in den Zoom-Räumen ganz viele Lehrkräfte hatten, die so Lust hatten auf Veränderung. Und das freut uns immer sehr, wenn wir halt nicht eben wenn wir nicht so diesen Problemfokus haben, sondern so einen Lösungsfokus kreieren können. Und das ist uns an diesem Tag, finde ich, sehr gut gelungen. Und wir alle im Team sind da rausgegangen, haben uns angeschaut und haben gedacht, was war das denn für ein toller Tag?
Ja, wirklich. Und wir hatten damals ja auch einen Schwerpunkt auf positiver Psychologie. Ich weiß, da hatte ich dann, ich hatte dann auch einen Vortrag zum Thema Risikotoleranz. Und Florian, der bei uns ja auch fest im Coaching-Team ist, hatte was zu positiver Psychologie. Wir hatten noch eine andere Beitragende zum Thema positive Psychologie. Und wir merken, was das für tolle Synergieeffekte ergibt, weil wir das ja jetzt fest in unserem Coaching implementiert haben, seit 2-3 Jahren fast, wie die Dinge so ineinander greifen, was verschiedene Coaches aus unserem Team beitragen, damit das ein tolles Gesamtbild ergibt. Also wir haben ja mittlerweile nicht nur den Florian an Bord, sondern auch den Thomas als Psychotherapeuten. Wir haben mittlerweile die Martina mit dem Schwerpunkt Lehrergesundheit, Embodiment, Burnout-Prävention, ne, und mich. Und immer mal wieder Gastbeitragende, zum Beispiel aus dem Bereich Versicherung und Finanzen, hatten wir letzte Woche jemanden da. Und wie das so interdisziplinär ineinander greift als multiprofessionelles Coaching-Team, das ist schon echt was, da können wir uns auf die Schulter klopfen. Das ist unpräzedierend.
Der war für mich, genau was dieses Thema positive Psychologie anging, so ein Wendepunkt, wo wir einfach die Power. Natürlich hatten wir es davor auch schon in unseren Dienstleistungen mit drin, aber dort haben wir, glaube ich, noch mal mehr gespürt, was das für eine Power entfalten kann und was das für eine Auswirkung hat, sodass es jetzt bei uns ja täglich stattfindet bei unseren Kundinnen und Kunden, dieses Thema.
Ja.
Okay, dein Platz 3 Highlight.
Ja, okay, Platz 3 Highlight. Und das soll nicht heißen, weil ich jetzt das als Platz 3 angesiedelt habe, dass das am wenigsten scheinende Highlight ist, ne? So, also ich find's immer wieder unfassbar geil, Kunden zu treffen.
Oh ja.
So, Kunden offline zu treffen. Warum muss ich das so hervorheben? Naja gut, wir haben ein Online-Angebot, ne? Und das hat ja auch seine absoluten Stärken. Ich bin super happy, dass wir dieses Online-Angebot haben, denn das macht uns ja auch erreichbar. Also ich sitze im Bonner Raum, ne? Köln-Bonner Raum. Du sitzt im Schwarzwald. Mein Team ist sowieso überall in Deutschland. So, aber was wäre denn, wenn ich jetzt hier nur Coachings in Bonn mache? Was macht dann jemand aus dem Allgäu oder jemand aus Dresden oder jemand von der Nordseeinsel oder jemand von der deutschen Schule im Ausland? Ne, die gucken in die Röhre. Darum ist das schon wirklich super toll, dass wir diese Online-Möglichkeit haben. Und auch das ist auch ein Riesenhebel, ne? Das also zeitversetzt machen zu können, von jedem Ort und so weiter. Das steigert ja die Vereinbarkeit eines Coachings parallel zu seiner Berufstätigkeit. So, ne, kannst eine volle Lehrerstelle haben und trotzdem dich aus jedem Winkel der Welt coachen lassen. So, aber Kunden offline zu treffen, das ist echt nochmal ein anderes Ding. Und das stelle ich immer wieder fest bei unseren Kundenstammtischen. Unsere Kunden sind ja sehr offline-meeting-freudig. Und weil über ganz Deutschland verteilt unsere Kundinnen und Kunden sitzen, treffen die sich auch gerne mal. Also es gibt Stammtische in allen möglichen größeren Städten, aber auch in ländlichen Gegenden, wo es jetzt halt mal zufällig 3-4 Lehrkräfte gibt, die unser Coaching machen und die dann Selfies in unsere Community posten und so. Und hier den Bonner Stammtisch, den verwalte ich ja selbst, und es gibt auch einen sehr aktiven Kölner Stammtisch, es gibt einen Ruhrpott-Stammtisch. Das ist so das, was hier in meinem Einzugsgebiet ist, aber es gibt auch viel in Bayern, in Berlin, der ist groß. Dann die ganzen Nordlichter, die sind auch total engagiert. Also Hamburg, Bremen und dann so Schleswig-Holstein, Flensburg. Dann gibt es in Baden-Württemberg eine ganz tolle Runde an Frauen, die sich da trifft. Nicht nur Frauen, auch Männer, ne? Aber sind schon mehrfach schwerpunktmäßig Frauen. Es gibt in Ostdeutschland Personen, die sich treffen. In Dresden, Leipzig. Also es ist einfach genial. Und du warst da auch schon dabei, Murphy, nämlich bei einer Messe. Bei der LearnTech war das, ne? In Karlsruhe. Ja, und da waren ja richtig viele da. Also das Messen sind dann natürlich immer so die Dinge, das zieht noch mal mehr Leute an. Und dann verabreden wir uns auch dafür, ne? Also mit aktuellen Kunden sagen wir dann, hey, übrigens, den Didakta Donnerstag, da sind wir da. Wer ist denn da auch da? Und dann lass uns doch mal um 13 Uhr da irgendwo im Messeforum treffen. Oder halt in Karlsruhe war das der Fall. Da waren wir dann einmal mit 20, 25 Leuten.
Ja.
Das ist einfach geil. Also die Gesichter hast du vorher alle auf dem Bildschirm gesehen. Du kennst auch teilweise deren Stories, hast das eng begleitet. Und dann triffst du die zum ersten Mal. Das ist fast wie so ein Blind Date. So, ne? So, wo man das Gefühl hat, ach, wir haben uns im Chat doch schon so gut kennengelernt und jetzt hier, ich habe das Gefühl, du kennst mich schon total. So, ne? So, und man trifft sich und man weiß sofort, ey, man ist sich sofort so verbunden und die Leute kommen alle sofort so gut miteinander ins Gespräch. Es ist so eine tolle Atmosphäre.
Ja.
Und auch hier und da irgendwelche Coffee Dates, die ich mit Kunden mache. Ich gehe auch immer mal wieder, so habe ja hier mein Büro in Bonn, dann latsche ich durch die Stadt in meiner Mittagspause. Ich renne regelmäßig in irgendwelche Leute, die Alumni sind bei uns und wo wir dann spontan einen Kaffee trinken und wo die mir erzählen, was sie jetzt machen oder so, ne? Also, das ist einfach ein mega Highlight für mich. Und überhaupt, ob jetzt online oder offline, die Feststellung in 8 Jahren Coaching, am Anfang habe ich ja vermehrt oder eigentlich nur Einzelcoachings gemacht, ne? Die Feststellung, was die Gemeinschaft und die Community allein schon für einen Unterschied machen. Da muss ich noch nicht mal angefangen haben, irgendwen irgendwie zu coachen. Da haben die Leute schon eine Experience von, oh mein Gott, ich bin nicht allein. Hier sind so viele mit der gleichen Wahrnehmung. Ich muss mich hier nicht rechtfertigen. Ich gehöre endlich mal zu einer Gruppe.
Ja.
So, ne? Also im Lehrerzimmer habe ich das Gefühl, ich bin das Alien. Und hier lese ich die ganzen Ersti-Posts, die ganzen Willkommens-Posts und habe jetzt schon das Gefühl, oh mein Gott, ich kann mich hier einfach öffnen. Die Leute hier verstehen mich. Im Coaching redet man von Intervention, also ne, als Lehrer sagen wir Methode, ne? Also ne, im Unterricht machen wir hier Methode dies, Methode das. Im Coaching redet man von Tools oder Interventionen, also Dinge, die etwas verändern. Und die Feststellung, dass die Gemeinschaft schon eine der wirkungsvollsten Interventionen ist, das flasht mich. Und das ist wirklich eine Weiterentwicklung, die, klar, die konnte ich in Einzelcoachings ja so gar nicht haben, diese Feststellung. Ja. Das hatte ich dann während Corona, als ich angefangen habe mit Gruppenformaten und gemerkt habe, was das eigentlich bewirkt. Ja, von daher bin ich überzeugter Gruppencoaching-Mensch.
Ja, das ist immer wieder unfassbar, das zu sehen. Also wie du sagst, ne, man hat manchmal das Gefühl, man geht so mit so ein bisschen mit der Attitude auf so eine Messe, wir sind ja jetzt hier, wir sind die Coaches, wir sind dieser Profs-Coaching und dann sieht man aber schon die Gruppe, die so komplett, die interessieren sich fast gar nicht mehr für einen, weil die schon so eingeschworen sind.
Ja, umso besser.
So schön. Also das finde ich so toll. Also das zeigt ja auch, normalerweise besteht so eine enorme Abhängigkeit und so ein Abhängigkeitsverhältnis zum Coach.
Das ist übrigens ein Alarmzeichen.
Genau, das ist genau das, ja. genau. Und bei uns ist es eben nicht so, sondern irgendwie hat man das Gefühl immer, der Star bist du jetzt gar nicht du unbedingt, sondern der Star ist die Gruppe. Und es braucht fast nur die Gruppe stellenweise. Natürlich braucht es immer einen kompetenten Coach, aber für diesen ersten Moment des sich wahrgenommen fühlens, dass sich seine Probleme ernst genommen fühlen, da ist die Gruppe einfach so unfassbar mächtig. Und das zu sehen in Realität, unfassbar schön. Unfassbar schön. Ja.
Ja. Ja, nochmal zu dem Thema, der Star ist nicht der Coach oder so, ne? Wenn ihr irgendwo ein Coaching macht, dann ist das tatsächlich bedenklich, wenn ihr das Gefühl habt, ohne den Coach komme ich nicht klar. Oder ich komme nicht an einen Punkt, wo ich selber weitergehen kann. Weil dann steht ihr in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Coach. Und das ist kein gutes Coaching. Ein gutes Coaching zielt darauf ab, eine Person ständig in der Selbstverantwortung zu halten, so dass man Hilfe zur Selbsthilfe leistet und sich als Coach eigentlich immer als Ziel überflüssig macht. Ja. Das ist sowohl ethisch-moralisch nicht vertretbar, als eben auch kein gutes Coaching. Wenn ihr das Gefühl habt, ich kann mich jetzt nicht trennen von diesem Coach, weil der muss mir ja sagen, was ich zu tun habe, dann ist Coaching grundsätzlich schon mal falsch gelaufen. Also es geht darum, selbst die Verantwortung zu haben, zu behalten und dabei aber gut begleitet zu sein. Ja, und die Gruppe macht einen großen Teil der Begleitung, muss man einfach auch so sagen.
Ja, und was ich ja neben der Podcast-Produktion auch bei uns mache, ist, dass ich hauptverantwortlich bin für die Erst- und Zweitgespräche bei uns. Mhm. Und wir merken das ganz häufig in den Erstgesprächen, dass dieses Bedürfnis da ist. Fast ein Bedürfnis des sich abhängig machens, dass das da ist. Also dass das so eine Hilfegesuch und so ein Hilfebedürfnis da ist. Bitte ist hier jemand bei euch, der jetzt die Dinge für mich regelt.
Ja, also das ist eine Haltungsfrage. Das ist jetzt ein Sidequest, da müsste man noch mal eine eigene Folge drüber machen. Aber natürlich ist Verantwortungsabgabe erstmal verlockend, weil es einen anscheinend entlastet. Mhm. Aber das führt zu keinen Ergebnissen. So. Ja. Verantwortung Punkt. Muss eigentlich immer beim Coachee liegen. Okay, so Punkt, next. Wir sollten weitermachen. Jetzt sind wir jetzt wieder bei Lowlights oder?
Jetzt sind wir bei Lowlights Platz 2, ne?
Ja, okay.
Okay.
Lass hören.
Ich habe jetzt auch, wie du schon angesprochen hast, eine eher übergeordnete Entwicklung, die mich ein bisschen traurig stimmt, die ich aber festmachen kann an einem Erlebnis. Und zwar ist das ich weiß nicht mehr, ob es mein erstes oder mein zweites Zweitgespräch war, das ich jemals geführt habe. Also wir haben ja diesen zweistufigen Prozess bei uns, einen kostenlosen Beratungsprozess, eine kostenlose Erstberatung von 20 Minuten und dann ein kostenloses Strategiegespräch, nennen wir intern auch immer so ZG oder Zweitgespräch, wo es dann wirklich ans Eingemachte geht. Und ich weiß, dass ich 2023 meine ersten Strategiegespräche geführt habe, also die längeren Zweitgespräche, Beratungsgespräche. Und ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, ob es das erste oder das zweite war. Auf jeden Fall hatte ich eine Interessentin, die wirklich Feuer und Flamme war für das, was wir machen, unsere Arbeit, die gesehen hat, wie sehr ihr das weiterhelfen wird und die sich so drauf gefreut hat, mit uns gemeinsam zu starten und die Veränderung anzugehen. Also ich habe wirklich das Leuchten in den Augen gesehen. Die war begeistert und man hatte wirklich so in diesem Zoom-Gespräch das Gefühl, da hat sich gerade so viel verändert, weil die Energie am Anfang des Gesprächs war sehr problembehaftet, mir geht's nicht so gut und ich weiß gar nicht, was ich machen soll, hin zu einer Position, wo man merkt, sie sieht jetzt wieder Optionen. Das ist total toll und schön. Und dann kam der Punkt irgendwann im Gespräch, aber ich glaube, da muss ich nochmal mit meinem Mann drüber sprechen. Und es war dann tatsächlich so, dass diese Interessentin nicht bei uns gestartet hat, weil ihr Mann es ihr verboten hat.
Ja.
Und das ist für mich nach wie vor, also das ist jetzt nur eins von vielen Gesprächen, das war das erste, einfach stellvertretend für diese Erfahrung, die wir machen, dass es das einfach noch gibt. Und das schockt mich immer zutiefst, dass es das noch gibt, dass erstens auch das Problembewusstsein bei muss man so sagen, wie es ist, bei Männern, es ist ausschließlich bei Männern so, die einfach nicht sehen, dass sie offensichtlich eine Frau haben, die unglücklich ist, die dann immer so, du brauchst ja nicht beschweren, ich habe viel weniger Urlaub als du und außerdem, du müsstest mal bei meinen Chefer, dein Schulleiter, bei dem ist das, komm, jetzt hier, du hast doch, du dann hast ja bald die Sommerferien und so. Also dieses Gelaber hören wirklich Interessentinnen bei uns noch täglich und das passiert immer wieder, dass ja wirklich Veränderungsprozesse nicht stattfinden können, weil sie aufgrund von Machtstrukturen in Beziehungen verhindert werden.
Das spielt eine Rolle, definitiv. Und das ist schade für diese Kundinnen oder potenzielle Kundinnen, die das, also ne, Kundinnen, die eigentlich hätten Kundinnen werden können, die was hätten verändern können. Dahinter steht ja ein System, ne? Das ist die Denkweise im systemischen Coaching, dass ja keine Person ganz allein auf weiter Flur da ist, sondern dass sie Teil eines Systems ist, in dem Fall eine Ehe, ein Kollegium und dass es Interdependenzen in diesem System gibt, die bestimmte Zustände an Stabilität aufrechterhalten. So, also das ist, kannst du dir vorstellen wie so ein Mobile, ne? Also jeder weiß, wenn ein Mobile zur Ruhe kommt, dann ist da Stabilität drin. Wenn man ein Element des Mobiles wieder anstößt, fängt plötzlich alles an, sich neu zueinander auszurichten. Das ist der Hintergedanke in systemischer Arbeit, ne? Und klar, das ist für eine Zweierbeziehung auch erstmal bedrohlich, wenn eine neue Stabilität einkehren soll. Also wenn ein Element, eine Person sich verändert, heißt das ja automatisch Veränderung für beide oder für dieses ganze System. Und da die Chance drin zu entdecken, das fällt dann einigen noch schwer. Und auch die Erkenntnis, dass sie ja aktuell Nutznießer von einer Schieflage im System sind. So, ne? Also weil da gibt es ja offensichtlich eine Stabilität zu Ungunsten dieser Frau. Ja. Ne? Die leidet ja, aber ist alles stabil. So, wenn diese Frau sich jetzt verändert, dann kommt wieder Bewegung in dieses System. Und die Befürchtung des Partners ist dann wahrscheinlich, ja, dann verändert sich ja notwendigerweise was zum Schlechten. Muss aber ja gar nicht. Das ist ja eine Riesenchance, sowohl für das gesamte System als auch für die Beziehungsqualität, für die Beziehungstiefe. Wer weiß, da hängen ja vielleicht auch noch Kinder dran, ne? Keine Ahnung. Das ist eine Riesenchance insgesamt zu einer neuen, viel zufriedeneren und faireren Stabilität zu kommen. Und häufig haben wir auch erlebt, dass die Veränderung eines Partners oder Partnerin für den anderen auch eine positive Veränderung mitbedeutet. Ja, genau. Und nicht nur so im Sinne von Happy Wife, Happy Life, so, ne? Ah, endlich stresst sie nicht mehr so rum. Sondern, dass da die andere Person auch nochmal Impulse rausnimmt und auch für ihr Arbeitsleben nochmal was verändert oder auch diese Beziehung tiefer gelebt wird, anders kommuniziert wird. Da steckt eine Riesenchance drin, ne? Aber ja, das ist ein Thema. Ehepartner in dieser Entscheidung und dafür steht ja einfach nur so ein Coaching-Verhältnis oder da überhaupt jetzt sowas zu beginnen, das steht ja stellvertretend dafür. Das ist ja jetzt erstmal einfach nur ein Symbol, weil was kannst du denn dagegen haben, dass deine Frau jetzt dein Coaching beginnt? Das ist ja das Symbol dafür, oh, da kommt ein bedrohliches Element. Jetzt reden die der da irgendwas ein, jetzt setzen die der da ein Floh ins Ohr. So, ne? Ist ja auch ein falsches Verständnis von Coaching, was dahinter steckt. Aber das ist definitiv ein Thema. Ja.
Ja.
Das würde ich auch so sagen, dass das ein Lowlight ist.
Definitiv. Was denn bei dir Platz zwei?
Ja, ich schließe da direkt dran an, denn ich habe auch unter meinen Lowlights eins, das im Grunde mit Mustern zu tun hat, die wir bei potenziellen Coaches sehen. Und manchmal auch bei Coaches, aber eher bei Leuten, die mit uns Erst- und Zweitgespräche führen. Und zwar ist das die Beobachtung, dass ein Teil der Lehrkräfte, die mit uns Kontakt aufnehmen, und das sind viele, also wir haben über 1000, weit über 1000 Erstgespräche im Jahr, ne? Was nicht heißt, dass wir uns jetzt, dass wir jetzt wahnsinnig, also dass wir jetzt 1000 Leute, 1000 Kunden draus machen und uns daran die Taschen voll machen. Ne? Das ist jetzt überhaupt nicht so das Ding. Aber wir haben richtig viele, die mit uns Kontakt aufnehmen. Und es ist bemerkbar, dass manche davon aus den gleichen Gründen nicht das Coaching-Verhältnis eingehen können, aus denen sie eigentlich Coaching wollen. Also das ist wie so ein Glitch in der Matrix. So im Sinne von, ich leide hier in meinem Beruf unter etwas und das ist auch, ich habe eine leise Ahnung davon, dass das ein Thema ist, was weiter zurückreicht. Und ich würde mir wünschen, da irgendwie was zu verändern. Und dann sitzen diese Personen im Erstgespräch, manchmal auch im Zweitgespräch und sie werden von genau diesem Muster wieder eingeholt, was sie ja eigentlich verändern wollen und machen daraus dann den Rückzieher, doch nichts verändern zu wollen. So. Und das ist so ein bisschen, also ich mache aus dem, also manchmal haben wir das auch bei aktiven Kunden. Das gibt's, also selten, aber das gibt es. Wo man merkt, da sind Personen, die haben schon so eine Historie aus Coaching-Hopping hinter sich. Mhm. Manche sind so richtige Konsumenten von Coachings und verschleißen Coaches sozusagen. Ne? Das ist ja fast schon das entgegengesetzte Muster. Der eine kann sich gar nicht dazu entscheiden und der andere verschleißt Coaches. Aber das, was zugrunde liegt, ist, mein Problem darf nicht gelöst werden. Ja. Und da reinzutauchen, man wünscht sich eine Veränderung, man wünscht sich eine Lösung, aber es gibt subtile Mechanismen, wo ich selbstverhindernd aktiv bin. Also entweder dadurch, dass ich überhaupt, also ich habe mich zwar eingetragen für ein Erstgespräch, aber dann ziehe ich mich wieder zurück. Mhm. Oder ich mache 1000 Coachings, aber keins bewirkt was bei mir. Da muss man sich ja auch fragen, woran liegt das, ne? Und das ist oft halt ein selbstverhinderndes Verhalten, wo man hinterfragen muss, was würde denn eine Lösung bedrohen? Ne? Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ja, konfrontativ, aber letztlich sind genau das die Coaching-Fragen, die weiterbringen in solchen Situationen. Denn da sind ja scheinbar Muster, die eine Stabilität auch erstmal bringen. Entweder eine Stabilität in der Jetzt-Situation oder eine Stabilität in, ja, ich mache Coaching für Coaching für Coaching. Das verschafft mir Stabilität, dieses Muster. Aber zu einer wirklichen Lösung darf es nicht kommen. Darum mache ich immer weiter Coachings oder ich versuche irgendwie alles, aber mache nichts davon. Mhm. Und das sind häufig Muster, die wirklich in Kindheitsthemen liegen und die in eine Strategie gemündet sind, die eigentlich eine gute Intention hat. Aber wenn man diese Strategie als Erwachsener immer reproduziert, dann führt die nicht zu gewünschten Ergebnissen, dass man nämlich mal irgendwie ausbricht und wirklich was verändert. Und diese Chance, das zu durchdringen, die hat man nur, wenn man von einem Coach darin konfrontiert wird. Hm. Und sich darin, auch die Offenheit hat, sich darin konfrontieren zu lassen. Mhm. Und wirklich nicht nur an Scheinthemen zu arbeiten, sondern die Bereitschaft hat, an den tiefer liegenden Themen zu arbeiten. Und das haben diese beiden Prototypen von Menschen nicht. Und das ist einfach schade, ne? Also, weil die einen erreichen wir nicht, dadurch, dass sie gar keine Chance haben, mit uns in dieses Sparring zu gehen. Und bei den anderen, die strampeln sich verzweifelt ab an Scheinthemen und geben dann vielleicht auch gar nicht die Chance, dass man mit ihnen auf dieses Niveau kommt. Und verstehe mich nicht falsch, bei beidem liegt da keine Schuld bei dieser Person. Ne, also ich will jetzt nicht sagen, oh, die Blöden, die tragen sich ein bei uns und dann machen sie es nicht. Ja, für uns eine verpasste Chance, Kohle zu machen oder so. Ne? Also das, so soll das gar nicht klingen. Es gibt da keine Schuld bei jemandem. Mich macht das betroffen, das zu beobachten, ich durchdringe das ja auch nochmal auf eine andere Art und Weise. Ich würde mir für diese Personen wünschen, dass sie in ihrem Leben an einen Punkt kommen, wo sie es zulassen, auf dieser Ebene Themen anzuschauen.
Ja.
Und sich das auch schenken. Sich selber das schenken, diese Themen wirklich anschauen zu dürfen, die nicht unter Scheinthemen begraben sind. Und mit Scheinthemen, das ist halt häufig in unserem Kontext irgendwelche Sachinformationsthemen. Mhm. Sag mal, was wird denn jetzt aus meiner Pension, yeah, wenn ich mich aus dem Dienst entlassen lasse? Oder jetzt sag doch mal 10 Berufsalternativen für mich. Oder welche Weiterbildung soll ich jetzt machen? Weiterbildung A oder B? Alles valide Fragen. Aber wenn es dabei bleibt, dann ja, kommt man einfach nicht weiter aus diesen Mustern, die da vielleicht auch schon seit Jahren oder Jahrzehnten die Leute immer wieder einholen und ja auch frustrieren.
Ich habe jetzt mehrmals gelacht, nicht weil ich dieses Paradoxon so witzig finde, sondern weil das tatsächlich mein Platz 1 ist bei den Lowlights.
Ach ja,
ich habe das genannt bei mir, Odysseus will gar nicht nach Ithaka. Einfach, ja, weil ich ja so ein Christopher Nolan-Fan bin, gerade, ne, läuft ja im Kino, die Odyssee von Christopher Nolan. Will auch nicht spoilern an der Stelle, aber ich bin einfach ein riesen Nolan-Fan, deswegen finde ich die Metapher so greifend. Ne? Man fragt sich, viele fragen sich dann so, wenn sie den Film schauen, warum geht er denn zum Zyklopen in die Höhle? Der weiß doch, dass da Gefahr lauert. Es stellt sich dann immer mehr raus, ja, der geht da rein, weil er vielleicht gar nicht nach Hause möchte. Er möchte vielleicht gar nicht nach Ithaka. Und ja, ähnlich ist das auch so, man trägt sich ein zum Erstgespräch, weil man sieht irgendwie, irgendwas muss passieren, aber so, man hat noch nicht so richtig diesen Veränderungswunsch so präsent gemacht, dass sobald, wie du sagst, die Konfrontation kommt, dass das dann auch standhält und dass man sagt, okay, ja, ich will mich wirklich verändern, ich will diese Konfrontation eingehen. Im Film ist es dann auch, ohne zu spoilern, kann man das sagen, Kalypso. Da merkt Odysseus dann, okay, krass, ich wollte nie nach Ithaka und deswegen bin ich hier verdammt nochmal schon so viele Jahre unterwegs und komme einfach nicht nach Hause, weil ich die Konfrontation nicht ertrage, zu sehen, was ist denn in Ithaka inzwischen? Liebt mich meine Frau noch? Wie geht's Penelope? Wie sind da die politischen Strukturen, die ich vorfinde? Was passiert dann? Und da so eine Angst da ist, wo man noch nie so richtig hingeschaut hat. Und das ist bei mir auch spannend. Platz 1, ne? Dieser Scheinwiderspruch, der da irgendwie da ist. Das hast du so schön formuliert. Und das ist irgendwie so ein paradoxes Erlebnis, was so für uns im Alltag, muss man schon sagen, manchmal etwas schwieriger auszuhalten ist. Aber das ist natürlich auch total logisch. Und wie du gesagt hast, das ist dann nicht, da ist keine Schuld oder irgendwas da, sondern das ist einfach so und das darf auch so sein. Ne?
Ja, du hast das neulich schon gesagt, das mit dem Odysseus will gar nicht nach Hause. Und das macht auf mehreren Ebenen was mit mir, weil ich war als Kind einfach so ein, also das sagt jetzt viel über meine Kindheit. Mein Vater hat mir jetzt nicht die Kinder aus Bullabü vorgelesen, sondern mein Vater hat mir die Ilias und die Odyssee vorgelesen. So, das sagt was darüber, aus welchem Haushalt ich komme. So, und ich war so mit 9, 10 Jahren, war ich so total in dieser Homer-Welt. Also das fand ich total spannend. Ich hatte so ganz tolle illustrierte Bücher über die Odyssee und die Ilias so. Und als du das neulich gesagt hast, Odysseus will vielleicht gar nicht nach Hause, da hatte ich auch so einen Glitch in der Matrix-Moment so, oh mein Gott, ja, so ein krasser doppelter Boden in diesem Plot, wenn das so wäre. Ne? Mhm. Und für mich bedeutet das jetzt auch nochmal doppelt viel, weil ich mache ja jetzt gerade im Rahmen meiner Mastercoach-Ausbildung eine Vertiefung in verschiedene psychologische Schulen. Das passt extrem gut zum Skriptmodell in der Transaktionsanalyse. Das sagt jetzt keinem was. Schön. Ganz kurz vorab, das ist die These dieser psychologischen Schule, dass ein Kind noch im präverbalen Alter, also mit 1, 2 Jahren, einfach aufgrund des emotionalen Erlebens, was es in seinem Elternhaus hat, internalisiert, wie es wohl zu sein und zu leben hat, um in diesem Elternhaus reinzupassen. Das heißt, dieses Kind entwickelt präverbal schon ein Skript für sein Leben, was wohl gut und richtig ist in dieser Welt und wie man wohl so sein muss und was man wohl so tun muss in dieser Welt. Und diese Lebensskripte, die reproduzieren sich. Das heißt, es gibt so Skripte von, in diesem Haushalt darf man nicht erfolgreicher sein als Papa. Oder in diesem Haushalt darf man nicht glücklich werden, weil damit würde man ja Mama traurig machen oder sowas. Ne? Und diese Skripte, die werden reproduziert, auch von Erwachsenen, dass, solange sie unhinterfragt bleiben. Und dieses, es darf keine Lösung geben, ist eins dieser Skripte. Das ist also eine Skripterfüllung. Und gute Nachricht, wenn du jetzt auch gerade das Gefühl hast, boom, in meinem Kopf explodiert hier gerade was. Ich habe schon eine Folge dafür eingesprochen. In einer der nächsten Wochen kommt dazu nämlich eine Folge, die hat aktuell den Arbeitstitel Das geheime Drehbuch. Und genau darüber habe ich, und das ist eine lange Folge, fast eine Stunde, ja, ganz viel Wissen mit dir geteilt. Und das ist eine der Folgen, da darfst du dich wirklich drauf freuen, die am längsten in mir schon lebt. Und jetzt habe ich sie eingesprochen, denn so viel dieses Handelns ist ein Hidden Plot, zu dem man aktiv beiträgt, dass es so bleibt. Das ist bitter, aber das ist irgendwie auch hoffnungsvoll, denn das heißt ja, man hat da selber auch die Möglichkeit, darauf einzuwirken und das zu verändern.
Ja.
Ja, cool. Krass. Cool. Ach ja, Mensch, jetzt habe ich dir leider das letzte Lowlight gekillt.
Ja.
Naja. Wo waren wir denn? Was kam denn jetzt? Ich habe es schon vergessen.
Jetzt sind wir bei Highlights Platz 2, oder?
Also, Highlight Platz 2. Bist du jetzt dran oder ich? Ich bin total.
Ich habe auch den Überblick verloren, aber ich mache jetzt einfach mal. So.
Ja, mach du mal.
Was Podcast-Relevantes, und zwar habe ich die Folge 38, oh mein Gott, ist das lange her, 2022 war das, Folge 38, so macht die Verbeamtung aus Lehrern lebensängstliche Duckmäuse.
Ja.
Die habe ich als absolutes Highlight, diese Folge. Weil ich kann mich noch genau dran erinnern, als du damals diese Folge für den Schnitt angeliefert hast, und ich war damals so ja relativ frisch im Unternehmen und lese das so und denk mir so, was macht sie jetzt? Das fand ich aber trotzdem, ich habe es deswegen als Highlight, weil ich wie gesagt noch genau weiß, wie ich mich da gefühlt habe, als ich das gelesen habe, und dann im zweiten Moment auch an meine, ich bin ja auch Ex-Lehrkraft, dann irgendwie an mein letztes Berufsjahr zurückgedacht habe und so gedacht habe, wie ich mich da gegenüber meiner Schulleitung verhalten habe, und im nächsten Moment war das so ein ja, ist gar nicht so lustig, okay, Moment, oh, und da hat sich plötzlich ganz viel bei mir kognitiv getan, und da habe ich darüber nachgedacht und während dem Cut gedacht, oh mein Gott, was ist das denn hier jetzt? Wahnsinn. Für mich ist es einfach so eine Wendepunktfolge, weil ich finde, da hast du vor allem auch angefangen, unbequeme Sachen immer wieder zu thematisieren. Und dieser Titel ist ja so unbequem, wie ein Podcast-Titel nur sein kann. Das ist ja ein Seitenhieb in alle Richtungen. Also sowohl natürlich die systemischen Probleme, die es im Bildungssystem so gibt, als auch natürlich bezüglich der Eigenverantwortung, ne? Weil wenn man da über sich ja fast liest, ich bin ein lebensängstlicher Duckmäuser, nein. Und deswegen fand ich das so krass, weil ich dann gedacht habe, okay, das wird jetzt Gegenwind geben, und das Witzige war, den gab es nicht.
Nee, den gab es nicht. Da gab es Zustimmung.
Deswegen ist das für mich ein absolutes Highlight gewesen, zu sehen, was wir eigentlich auch für eine tolle Zielgruppe haben. Unfassbar, die Reaktionen darauf waren überwältigend, und es war auch allein reichweitentechnisch ein Riesenfortschritt für diesen Podcast. Also ab dieser Folge haben wir auch viel mehr Hörer dazu gewonnen und Hörerinnen, und dementsprechend eine tolle Folge für mich, die sehr viel verändert hat, wie wir auch Klartext sprechen, wie wir auch auf Konfrontation gehen. Ne?
Ja, ja. Und auch dazu habe ich noch was gelernt, jetzt in meiner Mastercoach-Ausbildung. Also ich konfrontiere ja gerne. So, ne, wer diesen Podcast hört, der merkt, also manchmal suche ich auch die unangenehme Konfrontation. Aber ich hoffe, dass es mir dabei gelingt und dass der Vibe auch so rüberkommt, dass das immer auf einer Base ist, auf einem Fundament von Wertschätzung und Verbundenheit. Also, ne, wenn ich konfrontiere, dann hoffe ich, dass durchklingt, das ist nicht abwertend gemeint oder beschämend gemeint, guck mal, du Idiot, was du da machst, sondern das ist immer auf einer Basis von Wertschätzung und Mitgefühl und auch aus eigenem Erleben, ne? Weil viel davon habe ich auch erlebt, beziehungsweise viele Muster durchlebe ich auch heute noch teilweise. Und dazu habe ich jetzt auch in meiner Mastercoach-Ausbildung jetzt auch nochmal Worte. Also oft, manchmal ist es ja so, man weiß schon Dinge, aber ein Modell gibt einem nochmal Worte, um darüber zu sprechen. Obwohl man das eigentlich schon begriffen hat, aber jetzt wird es plötzlich nochmal besprechbarer. Und zwar geht es da um ein Modell von effektivem Coaching nach Fallner. Die Fallner-Wippe nennt sich das. Und zwar die Balance aus Schützen, Stützen, Fordern und Konfrontieren im Coaching. Also ein Coaching ist dann gut, wenn ein Coach auch konfrontieren darf. Denn sonst kommst du ja nicht weiter. Eine gute Freundschaft erkennst du ja auch daran, nicht, dass dir alle nach dem Mund reden, ja, ist alles toll, was du machst, Uschi. Ja. So. sondern eine gute Freundschaft erkennst du auch daran, dass dir deine Freundin oder dein Freund auch mal was Unangenehmes über dich spiegeln darf, weil euch das in eine echtere Verbindung bringt und weil dich das als Mensch auch weiterbringt. Und das ist auch ein Kennzeichen von gutem Coaching, allerdings ja auch nicht, dass ein Coach dich jetzt nur runterputzt. Und solche gibt es ja. Ne? So, du Weichei, jetzt guckst dir doch mal an, was du da für eine Scheiße fabrizierst und so. Solche gibt's ja, ne? Mhm. Also gerade ja, so in diesen Algorithmus-Bubbles gibt's ja sehr konfrontatives Coaching, was sich so nennt, aber was gleichzeitig halt das Schützende und Stützende nicht hat. Und das muss immer gegeben sein, dass all das in einem guten Coaching vereint ist. Ich weiß, das ist hier ein Schutzraum. Ich weiß, du bist auf meiner Seite als Coach. Es ist ein Schutzraum. Ich werde hier gestützt und gefördert. Und gleichzeitig gibt das die Erlaubnis, dass du mich auch forderst, also mich auch mal anpiekst, wenn ich mich irgendwo drauf bequem ausruhe und mich auch konfrontierst, wenn du merkst, dann mache ich mir selbst was vor. Und das ist mir auch tatsächlich wichtig im Podcast. Auf Social Media ist das schwieriger. Da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, weil diese konfrontativen Formate, wenn die für sich stehen, ein Reel, in dem ich nur konfrontiere, ja, wer mich dann nicht kennt und den ganzen Kontext nicht kennt, der kann das auch schon mal echt in den falschen Hals kriegen, ne?
Ja.
So, das ist in also man nennt das dann Long-Term-Content oder Long-Format-Content oder so. Da ist das schon einfacher, weil man da diese ganze Kontextualisierung besser versteht, dass es eigentlich darum geht, ein Biotop zu schaffen, wo diese Art von Reibung und Wachstum möglich ist und man gleichzeitig sicher ist. Und das machen wir ja auch in unserem Coaching. Das merken die Menschen ja auch von Anfang an, dass das ein Schutzraum ist, in dem dann aber auch die Erlaubnis besteht, mehr zu konfrontieren, damit man weiterkommt. Denn Coaches, die dich nicht konfrontieren, die bringen dich nicht weiter.
Ja, so ist es.
That's it.
Dein Platz 2 Highlight.
Okay. So, über diese 8 Jahre ist das jetzt einfach mal mit Blick auf uns, unsere eigene Entwicklung als Team, so als das Ganze. Wenn ich so rauszoome und ich gucke so aus dem Weltall auf die Erde und da dann auf unsere Arbeit, also so metamäßig, die Entwicklung, die wir als Team gemacht haben, auch meine Entwicklung da drin, aber vor allen Dingen wir als ganzes Team. Am Anfang war ich da irgendwie allein unterwegs, das Ganze wäre aber nicht möglich gewesen ohne meinen Mann Frank. Dann kamen die ersten Mitarbeiter, da warst auch du einer dessen, Murphy. Und dann kamen einige Personen dazu, es gingen auch Personen, das waren auch schmerzliche Momente, das gehört auch dazu, ne? Und Gleichzeitig haben wir das immer als konstruktiven Wachstums- und Lernprozess genommen. Mhm. Ich finde, da ermöglichen wir uns selbst ein tolles Erleben von, wie Arbeit sein kann. Also ich glaube, wir alle schaffen uns zusammen unseren Traumarbeitsplatz.
Ja.
Und damit schaffen wir für unsere Kundinnen und Kunden auch einen optimalen Boden für ihre Ergebnisse. Und das merken unsere Kundinnen und Kunden ja auch. Und das merken wir daran, dass sich ja auch ständig Kundinnen und Kunden bei uns initiativ bewerben. Mhm. Die wollen dann Teil unseres Teams sein, weil sie merken, ah krass, ja, ich bin jetzt die Kundin, ich merke, was die für geile Arbeit machen. Und oh, das wäre auch Teil meines Wunsches. Und das hat ja für einige auch schon geklappt, aber leider können wir nicht ohne Ende Leute einstellen. Aber das bestätigt uns auch nochmal in unserer Arbeit und unserer Entwicklung. Auch wie uns Kunden spiegeln, die dann offboarden, so nennen wir das, ne? Also wo die Zusammenarbeit endet. Und dann haben wir so einen Reflexionstermin auch nochmal, wo die Leute auch nochmal sagen können, ne? Was haben sie eigentlich für sich erreicht, was ist noch offen und so, dass uns da gespiegelt wird. Ich finde das so toll, wie ihr euch entwickelt habt, allein schon in der Zeit, wo wir jetzt hier gemeinsam arbeiten. Das sind ja für die meisten 6 Monate, für manche länger. Wie schnell ihr Impulse umsetzt, wie schnell ihr Dinge weiterentwickelt. Ich würde mir wünschen, dass ich auch so arbeite. Und ich denke da, ja, das ist für mich ein Highlight, halt so unsere gesamte Team-Experience und was wir dadurch natürlich für Kunden ermöglichen.
Ja, das ist unfassbar. Und ich merke das dann auch immer besonders in solchen Momenten, wenn wir mal ausschreiben oder so und ich dann bei uns intern eine Veranstaltung mache, wo ich die Stelle mal vorstelle, die wir ausschreiben und dann melden sich unsere Kundinnen und Kunden bei mir persönlich auf meine Geschäfts-E-Mail-Adresse und schreiben mir, also sie werden sich zwar nicht bewerben, aber es ist unfassbar und das wollen sie einfach mal feedbacken, mit welcher Begeisterung ich über unsere Arbeit spreche und das finden sie halt toll. Und dann merke ich immer erst, okay, krass, war ich so begeistert? Und dann gehe ich so selbst in so einen Reflexionsprozess und merke dann, okay, ja schon. Also es ist einfach geil. Also es ist wirklich krass, wie sich das alles entwickelt hat. Und jetzt auch, dass wir sagen können, es ist nicht mehr nur Isabel, sondern wir haben einfach einen Psychotherapeuten. Wir haben einen Ausbilder für das Schulfach Glück. Wir haben einen Embodiment Coach. Wir haben einfach Kompetenzen bei uns geballt. Das ist unfassbar, das gibt es sonst nirgendwo und das zu merken und mit diesem Selbstbewusstsein auch täglich zur Arbeit zu gehen, wir sind einfach die Besten, die es gibt für dieses Thema. Es gibt niemanden, der so gut ist wie wir in dem, was wir tun. Das ist schon einfach eine tolle, tolle Erfahrung und das kann ich irgendwie sagen, ohne rot zu werden und ohne, dass ich mich jetzt arrogant fühle, weil das einfach meine tägliche Erfahrung ist. Wenn ich zur Arbeit gehe mit diesem Team, was das für eine Zugkraft entwickelt hat, ist schon Wahnsinn. Mhm.
Das ist so ein bisschen wie, wenn ich meiner Tochter sage, du bist meine Lieblingstochter und sie dann sagt, Mama, ich bin deine einzige Tochter. Ja, genau. So, also wenn ich so, also wenn wir so sagen, wir sind die Besten, können wir das auch deswegen, weil einfach niemand das geschaffen hat, was wir geschaffen haben. Ja. Muss man jetzt so sagen. Und darum sind wir da. Es ist leicht, da die Besten zu sein, weil das keiner macht, sage ich jetzt mal so, oder? Ja. Genau. Aber ja. Muss man so sagen. Okay, wo sind wir denn? Sind wir noch bei Highlights? Sind wir jetzt schon wieder bei Lowlights?
Jetzt kommen wir zum Platz 1 Lowlight. Du hast mir meins ja schon geklaut. Ah, ja. Das war Odysseus kann nicht zurück nach Ithaka, beziehungsweise will gar nicht zurück nach Ithaka. Mhm. Und bei dir, was ist dein Platz 1 Lowlight?
Also ich würde das jetzt nicht als Lowlight bezeichnen, aber es ist mir schwer gefallen, Lowlights zu identifizieren. Mhm. Und ich möchte das mal so ganz auf mich beziehen und meinen eigenen Entwicklungs- und Erkenntnisprozess. Als Coach entwickelt man sich ja auch immer weiter. Und hoffentlich hört man damit auch nie auf, ne? Und damit komme ich gerade auch noch mal so in Kontakt jetzt in dieser Mastercoach- und Supervisorenausbildung, dass man natürlich auch Fehler macht und in Fallen tappt und dann auch Opfer seiner eigenen Muster wird. Genau wie Odysseus, der nicht nach Hause will, gibt es natürlich auch solche Programme, die in mir ablaufen. Das ist jetzt nicht ein Lowlight, aber das sind schon auch, ich habe dann schon auch Momente, wo ich so denke, ach du Scheiße, jetzt raff ich, was da für ein Ding in mir abläuft und da möchte ich jetzt dran arbeiten, dass ich mich davon befreie. weil das auch Coachings von mir in der Vergangenheit beeinflusst hat und auch hier und da natürlich auch noch beeinflusst. Also ich will mal konkret werden. Ich habe schon arg so den Wunsch zu helfen, ne? Mhm. Also ne, ich möchte ja auch, dass sich was für Kunden verbessert. So, ne? Also ich meine, wir werden ja auch bezahlt dafür und ich möchte, dass da jemand rausgeht und dann aber auch wirklich qualitativ was Tolles erreicht hat und am liebsten natürlich auch mit Herzchen in den Augen, mhm. Ne, so, oh, und wie toll und so, ne? Und gleichzeitig merke ich, wie ich dadurch aber auch selber mir Stressfallen schaffe als Coach. Das erleben viele Coaches, ne? Also, dass man im Grunde dann so durch seinen eigenen Helferwunsch im Coaching dann auch vielleicht manchmal weniger effektiv wird, weil man zu viel Arbeit für den Coachee macht. Ich habe da noch einen Kollegen im Ohr, als ich noch Lehrerin war, der sagte immer, never do what the students can do. Also im Englischunterricht, ne? Also im Grunde den Schülern auch viel zu viel abnehmen. Mhm. Die Schüler können doch selber, ne, zwei Leute kommen nach vorne und machen die Hausaufgabenüberprüfung. Mhm. Ich, ne, die zwei vorne, die lesen ihre Antworten vor und nehmen dann andere dran. Oder keine Ahnung, irgendwelche Einträge an der Tafel oder Classroom-Management-Sachen, ne? Kann man ja teilweise an Schüler outsourcen und hat sicherlich dabei das Resultat, dass die ein viel größeres Verantwortungsbewusstsein insgesamt entwickeln und auch mehr mitgestalten. So ähnlich ist das natürlich auch im Coaching, nur auf einer ganz anderen Ebene. Wenn du als Coach halt ein eigenes Thema hast, das noch nicht richtig bearbeitet ist und was aber auf Handlungsebene darin mündet, dass du ganz viel helfen willst, dann heißt das natürlich, dass du deinen Coaches auch Dinge abnimmst, und sie damit ihrer eigenen Selbstwirksamkeit und Verantwortung beraubst. Wenn du nämlich zum Beispiel vorschnell immer Lösungen anbieten willst. Ne, also mach doch mal das und ich habe damit gute Erfahrungen. Mhm. Und und du versuchst den Leuten dann in der Hoffnung, dass sie jetzt schnell einen Durchbruch haben, zu schnell deine eigene Lösung anzubieten. Das ist dann aber deine eigene Matrix, in der du steckst. Und das ist ja überhaupt nicht die Lösung für den Kunden in vielen Fällen. Und das ist dann auch ein Grund, warum er oder sie das häufig nicht umsetzt oder nicht umgesetzt kriegt und darin dann auch ein Versagenserleben hat, weil er oder sie das nicht fühlt, was du ihr da vorgeschlagen hast. Weil mein fucking Job ist es auch einfach nicht, Vorschläge zu machen.
Ja.
So, ne? Ich meine, ich habe auch noch mal eine Doppelrolle, die es schwieriger macht. Ich habe natürlich auch eine Beraterrolle in unserem Coaching, weil ich habe ja auch einen Wissensvorsprung in vielen Bereichen. Aber nicht jeder Auftrag ist ein Beratungsauftrag, sondern viele sind Coaching-Aufträge. Und da braucht es eben keine Vorschläge von mir. Sondern da ist meine Rolle diejenige, die den Prozess langsam entwirrt mit der Person. Durch die richtigen Fragen und auch dadurch, dass man mal aushält, dass es gerade schwierig vorangeht. Und durch das Aushalten ist da auch wieder eine Intervention. So, ne? Das heißt, ich habe auch viel erkannt, wie ich mich meiner eigenen Wirksamkeit beraubt habe oder auch Kunden Möglichkeiten geraubt habe, selbstwirksam zu sein, weil man ihnen so schnell gerne helfen würde und eine Lösung anbieten.
Ja.
So, und das heißt aber natürlich gleichzeitig, das ist aber ja auch eine Falle, in die man tappt, weil das ja auch so eine Sehnsucht ist, des Kunden eine schnelle Antwort zu haben oder eine schnelle Lösung. Und die Fragen ja auch in die Richtung gehen. Sag mir, was ich tun soll, Isabel. Das höre ich ganz häufig. In jeder zweiten, dritten Coaching-Sitzung kommt jemand mit, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich stehe zwischen zwei Optionen, welche soll ich wählen? Und dadurch ist man so eingeladen dazu, dann schnell was anzubieten, wo ich meine, das wäre das Richtige für die Person. Ja, aber es ist eigentlich genau viel wirksamer, die Verantwortung beim Gegenüber zu lassen und dafür einfach die Bande zu bieten, dass dieses Spielfeld aber dann vom Coachee eher bespielt wird und nicht von mir. Und das ist wirklich die große Verwechslung, was wirkungsvolles Coaching ist. Nicht, wenn ich alles für dich tue, sondern wenn ich dir das Setting biete, damit du anhand all dessen, was du über dich weißt und über dein Leben, das weiß ich ja nicht, ich bin ja nicht Experte für dein Leben, dass ich dir aber die Impulse gebe, dass du da dran kommst. Und das heißt, es gibt keine schnellen Lösungen, auch wenn ich mir das wünsche. So, also das ist so, ne, dann zu erkennen, wo ich auch meine Muster habe, an denen ich arbeite. Ist jetzt kein Lowlight, aber das ist schon auch hier und da schmerzvoll gewesen, wie ich in meine eigenen Antreibermuster reintappe. Und meine eigenen blinden Flecken.
Das ist halt deswegen so spannend, weil diese innere Arbeit, die du ansprichst, die ja sich total äußert, auch in der Entwicklung, die dieses Unternehmen in den letzten 8 Jahren irgendwie vollzogen hat. Von du bist Isabel Probst, die Exit-Coach, die ja im Prinzip damit eine Pauschallösung anbietet, nämlich den Exit. Natürlich damals auch nur für Leute, die auch eine gewisse Wechselbereitschaft haben. Hin aber zu, ich möchte mich hier öffnen, ich möchte wirklich individuelle Lösungen anbieten und ich möchte der Person die Lösung anbieten, die für sie richtig ist, beziehungsweise das ist ja vom Wording schon wieder eigentlich falsch zu sagen, ich möchte ihr eine Lösung anbieten, weil es ja die Person ist, die die Lösung erarbeitet und ich bin aber die Hilfestellerin in diesem Prozess, die das begleitet und die das eben professionell begleiten kann und das ist ja auch eine Veränderung der Art und Weise, wie wir und unsere Wahrnehmung sich in den letzten 8 Jahren verändert hat. Wir sind nicht mehr das Exit-Unternehmen für Lehrkräfte, sondern wir sind das Unternehmen, das allen Lehrkräften helfen kann, die beruflich gerade strugglen. Und die dafür haben wir den kompletten Werkzeugkasten eben bei uns da. Ne? Und das ist so spannend, dass das ja zusammenhängt, diese innere Arbeit, die du bei dir unternommen hast, die sich dann äußert in der Art und Weise, wie wir jetzt heutzutage arbeiten. Und dass wir dadurch natürlich auch viel mehr Menschen helfen können. Ne?
Ja, und da möchte ich auch noch mal auf dieses Social-Media-Thema, kommen wir immer wieder drauf heute. dieses Exit-Thema, das ist natürlich Fluch und Segen. Ne? Also das hat uns zu einer gewissen Größe gebracht. Und gleichzeitig ist das nicht mehr alleine das, wenn es das je war. Ne? Also ich bin mittlerweile das Exit-Gesicht. Ja. Es ist ganz schwer begreiflich zu machen, dass ich nicht das nicht nur das Exit-Gesicht bin oder sein will oder wir das nur können, sondern bei uns sind alle Arten von Entwicklung möglich und das auch zieloffen. Aber Exit, und hier kommt wieder der Algorithmus, Exit macht halt Reichweite, weil Exit ist was Pointiertes, Exit provoziert. Exit mag der Algorithmus. Das heißt, sobald ich irgendwas mache in Richtung Ausstieg, kriegt das natürlich mehr Reichweite, als wenn ich was mache in Richtung, was ist denn dein Anteil an deiner Herausforderung? finde das Ziel vielleicht im Lehrberuf oder draußen und schau mal vor deine eigene Haustür und nicht immer nur ins System und so ein Kram. Ne? Das sind ja viel differenziertere Botschaften, die kriegen aber keine Reichweite. Und darum haben wir so ein bisschen die Nemesis mit dem Exit-Thema. Und gleichzeitig hat es so viel für uns getan. Aber das Pi sagt mich auch, nur darüber begriffen zu werden, weil das mein Selbstanspruch schon lange nicht mehr ist, nur das zu sein.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, Platz 1 kommt jetzt, der absoluten Highlights der letzten 8 Jahre. Was ist denn dein Platz 1?
Mein Platz 1 sind unsere Kunden, wie sie sich selbst neu erfinden. Das ist wirklich etwas, wo ich so dankbar bin, dass wir das so hautnah begleiten dürfen, weil das irgendwie magisch ist. Also ich kann es nicht erklären, außer dass das auch was Magisches hat. Ja. Weil wir wissen ja, wie Personen bei uns starten. Und wir sehen dann häufig im Rahmen unserer Zusammenarbeit, wie sich Personen einerseits so vertrauensvoll uns öffnen und es zulassen, wirklich auch in einen wirkungsvollen Prozess zu gehen und wie hart sie dranbleiben, auch bei Rückschlägen, wie resilient sie immer wieder aufstehen und Rückschläge dann ja, irgendwie dann nochmal verarbeiten und neuen Schub draus entwickeln und dann Erfolgserlebnisse einheimsen und daran immer weiter wachsen, sodass man so fast das Gefühl, also man hat so fast das Gefühl, man schaut so einer verpuppten Schmetterlingsraupe beim Schlüpfen zu. Das ist jetzt mega kitschig, aber man sieht es, man fühlt es quasi, wie die so eine schwere Hülle abstreifen und immer leichter und lebendiger werden. Und das heißt nicht nur, dass denen die Sonne aus dem Arsch scheint, sondern dass sie in jeder Emotion lebendiger werden, dass sie auch Wut zulassen und Trauer zulassen, wo sie vorher vielleicht gar nicht gemerkt haben, dass ihre Themen Wut und Trauer sind, sondern nur Scham oder Schuld. Und wie so eine schwere Decke, das auf ihnen lag, defizitäres Erleben, Scham, Schuld. Und dass sie aber das immer mehr freilegen und merken, was ist denn eigentlich darunter? Wut, Trauer, aber auch Freude. Also dass sie in jeder Hinsicht lebendiger werden und das unabhängig von dem Weg, den sie einschlagen. Na klar, es gibt die Success-Stories, die rausgehen und in einem neuen Job aufblühen. Es gibt aber auch genau die Success-Stories, die in Schule mit einer ganz anderen Haltung da ihren Alltag gestalten. Und zwar lebendiger und leichter und echter und authentischer. Und das sieht man im Grunde auch darin, wie uns eigentlich die Alumni, die wir so haben, verbunden bleiben. Ich glaube, das ist auch was, das hat jetzt nicht jedes andere Dienstleistungsunternehmen, Coaching ist ja letztlich eine Dienstleistung, dass Personen über so viele Jahre mit uns in Kontakt bleiben und einfach wirklich verbunden sind mit uns. Und uns schreiben, wie es ihnen geht und dass man sich nach langer Zeit nochmal trifft. Und es gab ja jetzt hier auch immer mal wieder Podcast-Folgen mit Leuten, die hatten vor 5 Jahren ein Coaching bei mir. Also das ist einfach nochmal, ja, das ist das absolute Highlight für mich, muss ich sagen. Und das ist das, weswegen ich das mache. Und das soll auch nicht heißen, wenn jetzt da ein Kunde ist, der jetzt das Gefühl hat, ja, aber bei mir ist das jetzt nicht so gewesen. Ich schulde euch das oder ihr schuldet mir das. Warum scheint mir die Sonne noch nicht aus dem Arsch? Das ist ja auch ein ganz komplexer Prozess, ne? Mit Verantwortung auf beiden Seiten, muss man sagen. Aber dass das möglich ist durch unsere Arbeit, das ist schon einfach ein krasses Selbstwirksamkeitserleben, was ich dadurch auch haben darf.
Ich würde sagen, wir haben ja auch wieder definitiv eine Doppelung. Also das ist im Prinzip auch mein Platz 1. Ich habe das nur konkret gemacht, wieder anhand von einem Ereignis. Und das war die LearnTech 2024. Und dass hier eine Messe bei mir auf Platz 1 ist, das muss schon was heißen. Ich bin eigentlich gar nicht der Messetyp. Mir ist es meistens so ein bisschen zu viel. Aber gerade bei der Messe war es einfach krass, weil ich dort diese Veränderung so hautnah gesehen habe. Man muss sich das so vorstellen, dass ich wirklich am Tag, bevor wir losgefahren sind, habe ich noch Zweitgespräche und Erstgespräche geführt. Und dann diesen Kontrast zu erleben, von einem Tag auf den anderen. Du führst an einem Tag Erst- und Zweitgespräche und am nächsten Tag erlebst du, wie ehemalige Kunden von uns auf der LearnTech agieren und handeln. Und du weißt, das war eine Person, die hat dich vor einem Jahr mal im Erstgespräch und die hat genau so gesprochen wie die Person gestern, die ich im Erstgespräch hatte. Und das zu erleben, das ist so unfassbar, wie du schon sagst, das ist so eine Form von Lebendigkeit, die man da spürt. Das ist das eine. Das hat sich krass verändert und das habe ich so hautnah erlebt auf der LearnTech. Auf der anderen Seite auch eine Form der Souveränität. Also wenn unsere ehemaligen Kunden da für ihre neuen Arbeitgeber unterwegs sind mit so einem professionellen Schildchen und Visitenkarten und da rumlaufen wie die letzten Chefs, da bin ich ja manchmal so richtig so, wow, was ist denn hier los? Also mit einer Selbstverständlichkeit, wie die agieren auf diesen Messen, mit einer Professionalität, wo man ja immer sagt und hört, Lehrkräfte im Arbeitsmarkt sind ja keine professionellen Arbeitskräfte und dann sieht man das auf der LearnTech. Und man kriegt vor Augen, man kriegt das Gegenteil bewiesen. Das ist schon krass. Und diese Veränderung zu erleben, das ist für mich auch der absolute Wahnsinn, gerade weil wir ja auch wissen, wie viel Scham und wie viel Schuld, wir sind da ja auch für geschult ist auch gut. Also für geschult, einfach damit umzugehen in den Erst- und Zweitgesprächen, weil wir wissen, das ist natürlich schambehaftet, sich zu melden mit einem Problem, das man hat und vielleicht auch das Gefühl zu haben, dass man da einen Anteil daran hat oder so. Wir wissen aber natürlich, niemand von euch und gerade niemand, der sich bei uns meldet, ist daran schuld, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Viele Dinge, es ist so multifaktoriell. Es sind so viele Themen, die man gar nicht wissen kann und die man vielleicht hätte nicht wissen können, warum Dinge so weit kommen, wie sie kommen. Und das wissen wir natürlich in den ersten und Zweitgesprächen. Dementsprechend gehen wir damit um. Und ja, zu erleben, aber wie das dann immer weniger eine Rolle spielt, diese Scham und diese Schuld, sondern wie immer mehr andere Emotionen eine Rolle spielen und wie völlig andere Persönlichkeiten plötzlich aus diesen Personen rauskommen, die man im Erstgespräch erstmal kennengelernt hat, sich vielleicht ein Bild gemacht hat von der Person und dann merkt nach 6, 7, 8 Monaten, boah, was denn hier passiert? Das ist ja einfach ein komplett anderer Mensch als die Person, mit der ich da damals gesprochen habe. Und das sind immer so Momente, das ist bei uns auch das Offboarding wenn wir Kunden verabschieden bei uns, dann machen wir so eine kleine Veranstaltung oder das ist ist eben sowas wie die Messebesuche oder wenn wir uns offline treffen mit Kunden, wo man dann merkt, na hoppla, hups, wie, was ist denn hier passiert? Das ist ja sehr völlig irre.
Ja, sehr schön. Ja, so ist es. Da hat man ja jetzt zwei Doppelungen. Sehr cool. Haben wir ja zwei Doofe, ein Gedanke. Hatten wir gestern auch schon diese Experience. Das ist immer ganz lustig im Teamchat. Ja. Naja, okay. Puh, das war jetzt eine lange Folge, habe ich gar nicht erwartet. Aber das bringt uns ja auf viele, viele potenzielle Anknüpfungspunkte immer. Ne? Und ja, ich glaube, wer uns jetzt bis zum Ende gehört hat, der hört wahrscheinlich auch schon seit längerem diesen Podcast und hat da einfach jetzt Interessen geleitet, auch mal weiter zugehorcht. Ihr wisst ja, wenn ihr in Betracht zieht, mit uns zu arbeiten, wo ihr uns findet, nämlich zum Beispiel über den Link in den Shownotes, ne, auch da könnt ihr ein Erstgespräch machen. Ihr könnt es auch auf unserer Website. Und wenn du diesen Podcast hörst, I hope so, na, ich will nicht zu viel versprechen, dann haben wir schon eine neue Webseite, isabellprobst.de, da wirst du vielleicht sehen, das sieht jetzt alles ganz anders aus, aber was du immer findest, ist den Button zum Erstgespräch und da freuen wir uns natürlich auch mit dir in ein erstes Gespräch zu gehen und zu schauen, was ist dein Status quo.
Und wir haben übrigens derzeit ja auch eine Sommeraktion noch am Laufen. Das heißt, wenn du mit uns startest, im August noch, das ist wichtig, das gilt nur noch im August, dann bekommst du einen extra Monat on top auf deine Coaching-Zeit einfach geschenkt von uns. Ein Monat mehr vielleicht, um das Ganze ein bisschen entspannter anzugehen oder wenn man sagt, man will einfach auch noch länger mit uns zusammenarbeiten. Das ist ziemlich cool und wenn ich schon mal hier sitze, kann ich auch schon mal sagen, im Erstgespräch haben wir und im Zweitgespräch haben wir ganz viele tolle, empathische Experten bei uns im Team, die sich deine Situation genau anhören und es ist die Art und Weise, also falls du wissen willst, was dich da erwartet, das ist ja immer so ein bisschen, oh, ich trage mich da zum Erstgespräch ein, was passiert denn da? Im Prinzip gehört die Bühne dort ganz dir. Das heißt, du kannst dich erstmal uns öffnen, uns beschreiben, wie sieht deine Situation aus und dann finden wir ziemlich schnell heraus, ist das was, womit wir grundsätzlich arbeiten können? Haben wir da Erfahrung? Haben wir damit auch Erfolge erzielt mit vergleichbaren Situationen und so weiter? Und wenn das alles passt, dann gibt es eben das angesprochene Strategiegespräch, das ein bisschen länger geht und dort erarbeiten wir wirklich einen Plan für dich. Also wir gehen wirklich ins Detail und gucken uns an, was sind denn die nächsten Steps, die du wirklich sofort umsetzen kannst, um an deiner Situation sofort was zu verbessern? Und was wir dann machen, ist einfach sagen, hey, du hast jetzt von uns die nächsten Schritte. Du kannst es alleine angehen oder du kannst es mit uns angehen. Und wenn dir der Plan sehr gut gefällt, den wir dir da vorstellen, dann freuen wir uns natürlich, wenn du den mit uns zusammen und mit geballter Expertise, wir haben es gerade angesprochen, wir haben Psychotherapeuten, wir haben natürlich die Isabel, die dich coacht. Wir haben diese geballte Expertise bei uns, wenn du den Plan dann mit uns umsetzen möchtest.
Ja, so ist es. Und Murphy, ich würde sagen, 200. Folge. auf die nächsten 200, oder?
Let's go.
Let's go. Alles klar. So, ich danke dir, dass du dir danke diese Zeit auch genommen hast. Und dann würde ich sagen, an alle Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr uns hier begleitet habt, mitgehört habt. Und die nächste Folge kommt bestimmt. Macht's gut. Tschüss.